Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg. Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen.
Kinder, die können das grösste Glück im Leben sein und gleichzeitig Eltern an ihre Grenzen bringen. Zwischen Beruf, Familie, Erwartungen und dem Anspruch, eine gute Mutter oder guter Vater zu sein, bleibt häufig kaum Zeit zum Durchschnaufen. Aber wenn wird aus ganz normaler Erschöpfung mehr? Wenn reden wir von einem sogenannten Eltern-Burnout? Und vielleicht noch wichtiger, wie kommen wir aus dieser Spirale wieder raus? Über das alles wollen wir heute reden mit Professor Dr. Katja Katapan, ärztliche Direktorin vom Sanatorium Kilchberg. Ganz herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Jäger. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Definieren wir mal das ältere Burnout, den Begriff. Was versteht der Profi darunter?
Ich fange einfach mal erstmal mit dem Burnout an und würde es dann spezifizieren aufs Eltern-Burnout. Unter einem Burnout verstehen wir einen Zustand von ausgeprägter Erschöpfung mit Einschränkung der Leistungsfähigkeit, psychisch, körperlich, und zwar ausgelöst durch chronische Stressfaktoren. Und diese Stressfaktoren können eben in verschiedenen Bereichen auftreten. Meistens kommen ja auch mehrere Dinge zusammen, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und beim Arbeitsburnout, wo wir zuerst dran denken, sind es eben Faktoren im Arbeitskontext, im Lohnarbeitskontext. Und es kann aber auch im familiären oder sozialen Bereich auftreten. Beispiel für den sozialen Bereich ist zum Beispiel die Pflege von demenzkranken Angehörigen, wo wir wissen, dass das ein ganz großes Burnout-Risiko ist. Aber auch Elternschaft kann dazu führen. Das sind dann oft sehr engagierte Eltern, wo es dann wie so einen Bruch in der Elternschaft, erlebten Elternschaft gibt, wo dann das als sehr belastend und negativ wahrgenommen wird.
Man hat auch das Gefühl, das Arbeitsburnout, das ist gut besprochen, das ist in der Gesellschaft angekommen. Beim Elternburnout war für mich selber noch relativ neu, als ihr das Thema vorgeschlagen habt. Ist das eine neuere Disziplin, ist das ein neues Krankheitsfeld?
Also wenn man so ein bisschen in die Geschichte geht, dann findet man dazu schon auch Hinweise, schon auch aus dem letzten Jahrhundert, vor allem im Bereich der Erschöpfungsdepression, wo es immer wieder Fallberichte auch über vor allem Mütter gab, die sehr erschöpft waren aufgrund ihrer Mutterrolle. Aber so die Forschung im Bereich vom Elternburnout ist wirklich noch relativ neu. Also seit den 2010er Jahren hat das so verstärkt angefangen, aber die Anzahl von Publikationen jetzt im wissenschaftlichen Bereich steigt so von Jahr zu Jahr. Aber es ist im Vergleich zum Arbeitsburnout eine jüngere Forschung. Ja.
Kann man sagen, es nimmt dort zu?
Wir haben natürlich nicht so gute Verlaufsmessungen, aber es hat schon eine recht große Bedeutung. Wir gehen davon aus, dass in unseren westlichen Kreisen, Gesellschaften ungefähr 5% der Eltern an einem Elternburnout leiden. Jetzt ist ein Burnout ja erstmal ein Prozess und nicht unbedingt schon gleich eine Krankheit, aber das sind schon Menschen, die signifikant auffällige Symptome zeigen. Die Krankheit, das ist vielleicht auch noch wichtig zum Burnout, ist nicht das Burnout an sich, sondern das Burnout ist ein Prozess, das dazu führen kann, dass ich eine Depression bekomme, keine Angststörung, psychosomatische Schmerzstörung, aber auch körperliche Erkrankungen, die sozusagen daraus folgen. Und eben, das hat schon eine recht große Relevanz im Moment, auch im Kontext vom Elternburnout.
Kann man sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen tabuisierter als das andere, als das Arbeitsburnout, weil als Eltern muss man ja eigentlich glücklich sein.
Ja, da gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Wir haben noch ein sehr idealisiertes Bild von Elternschaft, was eben oft mit der Realität nicht so übereinstimmt. Und wir wissen auch, dass die Eltern, die darunter leiden, dann oft viel, viel später erst in die Behandlung kommen, als jetzt zum Beispiel Menschen, die unter einem arbeitsbezogenen Burnout leiden.
Warum geraten Eltern dermassen unter Druck? Und ich sage jetzt bewusst heutzutage, weil es häufig ist, weil wahrscheinlich andere Konstellationen sind, dass es plötzlich zu einem Burnout führt.
Also dafür gibt es immer wieder, wie bei allen psychischen Erkrankungen, insbesondere auch bei stressbedingten Erkrankungen, gibt es immer verschiedene Faktoren. Ich versuche es ein bisschen mit Ihnen gemeinsam so zusammenzustellen. Also da gibt es auf der einen Seite soziale Faktoren, eben unser idealisiertes Bild von Elternschaft, was ich schon genannt habe, relativ wenig soziale Unterstützung, auch die geringe Trennung von Beruf und Privatleben, dann aber auch eine Zunahme der Erwerbstätigkeit, vor allem der Frauen, die zu eben ganz anderen Situationen in den Familien geführt hat. Aber trotzdem ist sozusagen das Bild, wie ich als Mutter oder als Vater sein soll, hat sich sehr wenig verändert. Das ist wie nicht mitgekommen. Und dann leben wir eben in einer sehr individualisierten Gesellschaft, wo es stark um Selbstoptimierung geht, der eigenen Person, aber auch von der Optimierung der Kinder. Also man möchte das Beste für die Kinder rausholen, was dann einfach auch noch einen ganz großen Druck erzeugt. Häufig haben Eltern auch nicht mehr so viele Kinder, haben ein oder zwei Kinder, und da geht dann sozusagen die ganze Energie geht darauf, das Beste da rauszuholen, und das kann eben dann kippen.
Welcher Faktor spielt das Kind selber?
Also der Hauptfaktor liegt schon bei der Psyche der Eltern, aber natürlich gibt es auch Kinder, die besondere Bedürfnisse haben, und die sind natürlich dann stärker, also da braucht es dann mehr von den Eltern. Also wenn ich ein Kind habe mit ADHS oder sonst mit chronischen Erkrankungen, was ich zum Beispiel ein Kind, was ein Diabetes entwickelt oder sowas, das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung. Aber das ist eigentlich nichts, wenn wir aus der Forschung wissen, dass das nicht der Hauptfaktor von dem ist, warum die einen Eltern ein Burnout oder einen Vater oder eine Mutter ein Burnout bekommt und die andere Person nicht. Das liegt dann schon mehr bei den Eltern, aber eben auch bei sozialen Faktoren. Dazu gehören auch zum Beispiel die finanzielle Situation, eben die Unterstützung. Habe ich Großeltern, habe ich Freunde, die mit unterstützen. Ganz besonders prekär ist natürlich die Situation für Alleinerziehende, die einfach noch mal viel mehr tragen müssen.
Da werden wir dann noch darüber reden, wer da besonders gefährdet ist für so einen älteren Burnout. Aber es fällt schon sehr auf, dass niemand immun ist gegen Gesellschaft, gegen gesellschaftliche Normen, gegen Ansichten von der Gesellschaft, die man selber dann auch übernimmt. Also das ist ein wichtiger Faktor, Gesellschaft.
Ganz wichtiger Faktor dabei, und es ist auch was man auch in der Therapie dann zum Beispiel angucken muss und das mal wieder ein bisschen spiegeln muss und angucken muss, ob ich mich dem so hingebe oder ob ich vielleicht da auch selber etwas verändere in meiner eigenen Anschauung.
Wer ist besonders gefährdet von Burnout? Man hat gesagt, Alleinerziehende.
Genau, Alleinerziehende sind besonders gefährdet, aber auch Eltern mit einem Kleinkind, Eltern, die mehrere Kinder haben, eben Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die Erwerbstätigkeit, wenn beide Eltern voll erwerbstätig sind oder hochprozentig erwerbstätig sind und dann wenig soziale Unterstützung haben, das ist noch ein wichtiger Faktor. Dann eben der Hauptfaktor, habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, sind eigentlich psychologische Merkmale von Eltern. Der größte Faktor, den wir sehen, auch bei uns in der Klinik, wenn wir Patienten und Patientinnen mit Burnout im Elternkontext therapieren, ist der Perfektionismus. Mhm. Also alles richtig machen wollen, auch so ein starkes Schwarz-Weiß-Denken haben. Das ist sicherlich etwas, was im Kontext von Elternschaft oft zu einer Überforderung führt.
Wie sieht es aus mit Patchwork-Situationen, die man relativ häufig auch vorfindet?
Auch das kommt zu komplexen Situationen. Auch das kann dazu führen, dass es zu mehr Konflikten kommt. Da hängt es einfach sehr, sehr stark davon ab, wie die Elternteile sich untereinander absprechen, auch welche, dass sie zum Beispiel sich auf einen gemeinsamen Erziehungsstil irgendwie einigen können. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Normalerweise gucken wir ja als Psychiater oder Psychologin nicht so sehr darauf, wie andere Menschen ihre Kinder erziehen, aber das wird zum Beispiel auch thematisiert, dass Erziehungsstile irgendwie konsistent sein sollen und dass Eltern sich miteinander absprechen sollen, was ihnen da wichtig ist.
Beobachtet ihr den Unterschied zwischen Mann und Frau, Vater und Mutter?
Ja. Wir wissen, dass das Risiko, an einem Elternburnout zu leiden, bei Frauen doppelt so hoch ist wie bei Männern. Das hat aber sehr viel auch noch mit unserem Bild von Mutterschaft zu tun. Aber wir sehen auch Väter, die davon betroffen sind. Das sind Zahlen aus unserer westlichen Kultur. In anderen Gesellschaften ist das anders. In eher traditionellen, kollektiven Gesellschaften gibt es Eltern-Burnout weniger. Und dort ist es aber so, dass wenn es auftritt, dann eigentlich nur bei Frauen oder fast nur bei Frauen.
Also spricht eigentlich, ich weiss, das ist ein heikles Thema, für das klassische Rollenbild, Familienbild, wie man das vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren hatte. Oder noch länger?
Ich denke, jede Familie muss selber schauen, welches Bild für sie passend ist. Ich glaube, es gibt kein Modell, was man allen überstülpt und dann ist es passend. Wir haben auch Mütter mit einem Elternburnout, die nicht erwerbstätig sind, die eben zum Beispiel sich so stark darüber identifizieren, ob ihre Erziehung gelingt oder nicht, dass sie auch daran zerbrechen können. Also das ist nicht etwas, was einen davor schützt. Aber wir haben natürlich im Moment sehr wenig Vorbilder, wie das gelingen kann, wie man Berufstätigkeit, unseren Lebensstil mit Elternschaft zusammenbringt, dass es dann trotzdem funktioniert.
Also mit ihrer gesellschaftlichen Übergangsphase merkt man deutlich, der Prozess müssen sie noch einspielen. Und das hat natürlich Kollateralschäden, wie eben zum Beispiel so ein älterer Burnout.
Ja, das sind auf jeden Fall gesellschaftliche Faktoren in dieser Übergangsphase. So würde ich das auch sehen.
Reden wir ein bisschen über die Symptome, weil es ist ja dort noch so ein schmaler Grad. Wo ist halt einfach eine schlechte Phase? Wo habe ich halt ein bisschen zu wenig Schlaf, bin müde, bin gereizt? Und wo wird es denn wirklich zu einem Problem? Was könnt ihr uns da sagen?
Das ist ein Prozess, der beginnt mit einer emotionalen Erschöpfung, die eben länger andauert. Es geht nicht darum, dass man mal ein paar Tage erschöpft ist und dann kann man sich wieder erholen, sondern es ist ein längerer Prozess. Dann der nächste Schritt, und das ist dann so ein bisschen so ein Red Flag, ist die emotionale Distanzierung zum Kind. Wenn man so das einfach die emotionale Ebene zu dem Kind nicht mehr wirklich aufbauen kann. Das ist dann so eine Reaktion auf diese lange Erschöpfung. Und das wäre dann ein Symptom, was sozusagen darauf hinweist, jetzt könnte es sein, dass ich in so einen Burnout-Prozess gehe. Folgend ist, wenn ich das nicht zurückdrehen kann, dass man dann häufig dann auch die Nase voll hat von der Elternrolle. Und daraus kommt dann häufig die Konsequenz, dass man merkt, dass man eigentlich dem elterlichen Selbstbild, das man mal sein wollte, nicht mehr entspricht. Das sind sozusagen, ist so der Verlauf, der typische Verlauf von einem Elternburnout. Vor allem auch bei Eltern, die normalerweise einen hohen Anspruch an sich haben, sehr engagiert sind.
Die Red Flag, die du angesprochen hast, die emotionale Distanz zum Kind. Warum passiert das?
Man geht davon aus, dass das so wie etwas ist, um die eigenen Energien zu schonen. Also dass es wie sozusagen so eine Reaktion darauf ist, auf diese Erschöpfung.
Was soll man machen in solchen Situationen, wenn die Red Flags kommen?
Ja. Also wichtig ist natürlich, dass man jetzt nicht noch mehr in den Perfektionismus kommt und noch mehr Angst hat, sondern sollte sich die Situation anschauen. Und es braucht in solchen Situationen häufig dann auch eine soziale und oft auch eine psychologische Unterstützung. Also eine soziale Unterstützung, dass ich schaue, dass ich nicht alles alleine handeln muss, dass ich auch Zeit für mich habe, dass ich zum Beispiel auch Übungen machen kann zur Stressreduktion, dass ich auch Zeit mit meinem Partner oder meiner Partnerin habe und vor allem auch, dass ich mich wieder dem Kind widmen kann, dass ich versuche, das, was uns eigentlich miteinander verbindet, dass ich da wieder investiere.
Wie denn so eine Therapie vonstatten geht, wenn wir den noch ein bisschen genauer besprechen, bleiben wir noch ein bisschen bei den Symptomen. Wenn ich nichts dagegen mache, gegen die Red Flags, was sind die weiteren Szenarien, was sind die weiteren Folgen?
Also auf der Ebene der betroffenen Person kann es eben zu der Entwicklung einer psychischen Erkrankung kommen und oder auch einer körperlichen Erkrankung. Das Typischste wäre eine Erschöpfungsdepression, häufig auch mit sehr körpernahen Symptomen wie Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Problemen, sich zu konzentrieren, emotionaler Labilität und vielen anderen Faktoren, bis hin auch zur Suizidalität. Mhm. Das kann aber auch eben das Bild, es kann sich ein Bild entwickeln, eine Angststörung, auch von Panikattacken zum Beispiel. Es können chronische Schmerzstörungen auftreten, einfach durch die starke Anspannung und Erschöpfung. Eben oder auch ganz verschiedenste körperliche Erkrankungen, die einfach typisch sind für stressbedingte Erkrankungen.
Was macht so etwas ein ältere Burnout mit dem Kind?
Auch das ist ganz wichtig, dass die Bindung zum Kind dadurch natürlich auch sich verändern kann. Das heißt, wenn ich mich dem Kind nicht mehr so zuwenden kann, nicht mehr so feinfühlig bin, dann kommt es häufig auch zu einer Belastung vom Kind und häufig dann auch wieder zu mehr Konflikten. Also die Situation wird dann noch schwieriger. Das ist ganz besonders relevant in den ersten 15 bis 18 Lebensmonaten. Das ist sozusagen die Phase, wo es am vulnerabelsten ist für das Kind. Und ob das Kind jetzt darauf reagiert oder nicht, hängt dann sehr stark auch davon ab, ob jemand, eine andere Person dann zum Beispiel diese Feinfühligkeit übernehmen kann. Also zum Beispiel der Partner, die Partnerin, Großmutter, Tante oder sonst irgendwelche außerfamiliären Personen, die sozusagen sich dem Kind dann widmen können. Und dann hat es häufig auch Konsequenzen für die Partnerschaft. Auch das wissen wir, dass es dann zu Unzufriedenheiten kommt, zu einer höheren Belastung auch des Partners oder der Partnerin. Also das Problem ist eben, dass bei so einem Eltern-Burnout immer so ein ganzes System mit betroffen ist. Und ist es im Vergleich zum arbeitsbezogenen Burnout ist es natürlich auch viel schwieriger, aus der Situation herauszugehen.
Ich kann es nicht einfach rausnehmen, ich kann es nicht einfach krank schreiben. Oder das große Problem.
Ja, also man macht das natürlich schon, aber meistens dann halt, wenn es dann gar nicht mehr geht. Wir haben auch Mütter und Väter, zum Beispiel in stationärer Therapie. Aber auch dort sind sie natürlich immer noch Eltern. Also das Thema ist ja dann immer noch vorhanden und sie stehen auch immer noch im Kontakt.
Die sagen, wir reden jetzt irgendwie von Vater oder Mutter, wobei Frauen statistisch gesehen mehr betroffen sind. Gibt es so, dass ein ganzes Familiending wird oder dass irgendwie Vater und Mutter beide zusammen das Burnout erleiden?
Auch das ist möglich, ja. Das kann so ein ganzer Teufelskreis sein, wo dann alle in der Familie dann irgendwie Symptome bekommen. Das kann gut entstehen, vor allem eben, wenn das Kind dann auch stark reagiert. Ja.
Da hat ein paar Sachen an die Instrumente an die Hand gegeben, die man so machen soll, zur Partnerschaft schauen zum Beispiel. Es gibt noch viele andere. In so einer Situation stelle ich mir das relativ schwierig vor, mich um Partnerschaft zu kümmern oder mich selber irgendwie rausnehmen und etwas, einen Spaziergang machen. Oder das sind so ein bisschen Sachen, wo man gar keine Lust hat in dieser Situation.
Das ist vor allem natürlich bei Menschen ein Problem, die so einen hohen Perfektionismus haben, wo zum Beispiel erst die ganze Wohnung aufgeräumt sein muss, alle To-Dos abgearbeitet werden müssen und sie können sich dann auf das, was wir so umgangssprachlich Quality Time nennen, gar nicht mehr fokussieren. Aber das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass man immer wieder versucht, in die Beziehung zu kommen, in die Beziehung zum Kind, in die Beziehung zum Partner. Und das muss jetzt nicht nur bedeuten, dass man immer ganz, ganz tolle, aufwendige Dinge tut. Mhm. Also man muss jetzt nicht unbedingt deshalb ganz viel Geld ausgeben und in Urlaub fahren oder was auch immer. Es geht wirklich darum, Zeit miteinander zu bringen und dann im aktuellen Moment zu sein. Das kann sein, was Schönes miteinander zu unternehmen, aber es kann auch sein, dass man sich gegenseitig tröstet oder dass man sich mal Zeit nimmt, über bestimmte Dinge zu sprechen, da zu sein.
Und alles sehr früh natürlich, wenn man merkt, oh, es ist schwierig. Nicht erst, wenn man dann wirklich schon eine Distanz aufbaut zum Kind.
Oder? Unbedingt, genau. Aber wir wissen, dass man auch, das kann wieder reversibel sein. Das ist nicht, dass das dann immer verloren ist, aber in dem Moment sollte man auf jeden Fall hinschauen und sich dem auch widmen. Und häufig ist es aber auch so, dass Menschen eben mit einem hohen Perfektionismus auch sich selber sehr wenig Zeit geben. Mhm. Also auch darum geht es, dass man auch mal Zeit hat, für sich alleine zu sein oder so kleine Inseln im Alltag hat, wo man dann sich darauf fokussieren kann, etwas tun kann, was einem gut tut. Zum Beispiel bei uns im stationären Setting lernen die Patientinnen und Patienten Yoga-Übungen und wir wissen von vielen, dass sie auch nach dem Aufenthalt weiter diese Übung machen, indem sie zum Beispiel jeden Morgen sich ein paar Minuten nehmen und ihre Übungsfrequenz machen, so wie ein Ritual. Und das hilft ihnen zum Beispiel schon mal einfach bei sich zu sein, auch mit sich körperlich verbunden zu fühlen. Und das reduziert den Stress. Das sind so kleine Dinge, die man halt schon auch präventiv tun kann, damit man immer mal wieder so bei sich ist und dann auch sich auf das Wesentliche fokussieren kann.
Du hast erwähnt, positive Interaktion mit dem Kind oder Eltern-Kind-Beziehung fördern. Was heisst das genau? Was ist sehr förderlich, wenn man was macht?
Also, wir kennen da aus der Bindungsforschung den Begriff der Feinfühligkeit. Und Feinfühligkeit ist, dass man im Kontakt geht mit dem Kind und dass man schaut, was das Kind jetzt braucht. Und das kann schon beim Baby sein, aber auch nachher bei dem größer werdenden Kind. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist nicht immer das, was ich mir jetzt erstmal vorstelle, was das Kind braucht. Wenn es klein ist, braucht es Essen, es braucht körperliche Nähe, manchmal braucht es auch Ruhe, es braucht die Beobachtung, was sozusagen, wie der aktuelle Zustand ist. Und so ist das auch im Älterwerden. Also es kann sein, dass bei einem älteren Kind, vielleicht was im Kindergarten, in der Schule ist, dass man mal über schwierige Situationen redet, die es erlebt in Beziehung mit anderen Kindern. Oder dass man etwas macht, was das Kind sehr gerne hat. Oder dass man zum Beispiel dorthin geht, wo die Kinder Freude erleben. Man guckt beim Fußballspiel zu oder man geht zu einer Veranstaltung, an der das Kind teilnimmt. Also gibt so, und das braucht immer so eine gewisse Feinfühligkeit und auch Flexibilität, darauf einzugehen, was das Kind im Moment braucht. Und dadurch wird dann eigentlich so eine Beziehung und Bindung gestärkt.
Was natürlich eben selber auch wieder hilft. Oder?
Genau.
Ganz
ja.
Wichtig. Also wir nehmen sicher mal mit, man ist nicht schuld, wenn man merkt, es ist schwierig im Moment. Man muss Reflex beachten, man muss früh genug probieren, in die Selbsttherapie zu gehen, selber etwas machen, die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben. Und wenn das alles nicht mehr nützt, was machen wir denn?
Ja, es gibt da eben Behandlungsmöglichkeiten. In der ersten Situation geht es erstmal darum zu gucken, was ist ganz akut notwendig. Also wie geht es der betroffenen Person und wie geht es dem Familiennetz. Und da geht es erstmal oft um soziale Unterstützung. Manchmal braucht die betroffene Person auch eine medikamentöse Behandlung, zum Beispiel, dass sie einfach wieder schlafen kann oder sich ein bisschen entspannen kann. Und dann macht man eine Diagnostik und guckt sich die verschiedenen Faktoren an, weil die ja bei jedem Menschen auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und da ist dann der Schwerpunkt liegt in der Psychotherapie, wo man wirklich die eigenen Muster anschaut, in der man ist. Häufig wird dann auch der Partner oder die Partnerin dazu eingeladen für einzelne Gespräche. Aber sinnvoll ist es auch, alles zu machen, was Stress reduziert und was sozusagen die Freude an Dingen, die man früher hatte, dass die oft verschüttet sind, dass man die wieder aktiviert.
Also, man muss wissen, es gibt spezialisierte Leute, die genau auf das Gebiet ausgebildet sind. Also, man geht nicht einfach zu irgendjemandem, wo das nicht kennt, die Situation.
Nein, das macht Sinn, dass man auch nicht einfach so eine Therapie macht, wo man einfach nur ein Medikament nimmt oder wo alle Patienten nach dem gleichen Muster behandelt werden. Es braucht schon eine individuelle Diagnostik, um wirklich zu schauen, wo liegt denn das Problem, weil das bei jedem einfach ein bisschen unterschiedlich ist und wir alle auch ganz unterschiedliche biografische Prägungen haben.
Und es wird sehr viel angeschaut, oder, in dieser Diagnostik. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren. Also es wird intensiv, Diagnostik, oder?
Ja, unbedingt. Ja, es braucht vor allem auch sehr viel Diagnostik zu den eigenen Persönlichkeitszügen. Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie gehe ich mit Stress um? Und wenn man diese Muster erstmal herausgearbeitet hat, dann finden wir auch immer oft den guten Weg, da etwas zu verändern. Wir schauen aber auch eben übergeordnete Themen an, wie zum Beispiel das eigene Bild von Mutter oder Vaterschaft, wie bin ich biografisch geprägt worden, auch welche Erwartungen habe ich an mein Kind. Oft sind das ja auch unerfüllte Vorstellungen, die ich habe, wo ich dann enttäuscht bin, dass das Kind nicht so wird, wie ich mir das gewünscht habe. Und wir gucken auch die Erwartungen der Gesellschaft oder der Familie an mich an und gucken, ob die überhaupt stimmen und ob ich die überhaupt erfüllen kann oder ob es nicht auch sinnvoll ist, sich mit mich diesen Erwartungen ein bisschen zu entziehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendetwas Befreiendes ist. Man ist nicht mehr allein.
Darum geht es. Es geht darum, dass man auch versteht, dass nicht ich primär daran schuld bin, sondern dass da verschiedene Faktoren zusammenspielen, dass ich nicht die Einzige oder der Einzige bin, der darunter leidet. Und das sieht man dann häufig ja auch bei den anderen Patienten und Patientinnen in der Gruppe. Wir haben viele Gruppenangebote auch. Und das ist etwas, was Patienten und Patientinnen extrem schätzen und was ihnen auch sehr hilft, dass sie da aus diesem Gefühl der Schuld, dass ich etwas falsch gemacht habe, rauskommen.
Die Diagnose, die ihr stellt, wie lange braucht das etwa? Längt da ein Gespräch?
Also die Diagnose, ob jemand behandlungsbedürftig ist oder nicht, da reicht meistens schon ein Gespräch. Aber für die Therapieplanung braucht es dann schon mehrere Gespräche. Wir arbeiten da auch noch mit Fragebögen, die das ergänzen, die das dann zusammen, das wird dann zusammengeführt. Und auch im Verlauf der Therapie werden dann auch immer wieder noch bestimmte diagnostische Fragen gestellt oder zum Beispiel Angehörige eingeladen, wo man dann auch noch mal andere Informationen bekommt.
Dann hat er ein Gesamtbild und dann wird die Therapie definiert. Ich nehme an, das machen wir gemeinsam. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also wir haben natürlich erstmal den Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Therapie. Gerade beim Eltern-Burnout wollen die meisten nicht in stationäre Behandlung. Manchmal braucht es aber die intensivere Behandlung. Und dann ist der Schwerpunkt schon in der Psychotherapie, wo wir die eigenen Muster anschauen. Und das wird dann ergänzt noch mit anderen Therapieelementen. Gerade wenn die Erschöpfung sehr groß ist, macht es auch sehr viel Sinn, auf der körperlichen, biologischen Ebene zu arbeiten, mit Entspannung und Bewegung. Im stationären Bereich haben wir da ganz viele verschiedene Angebote. Wenn jemand ambulant ist, dann empfehlen wir ihm, das natürlich auch so etwas zu machen. Manchmal sind es auch kleine Dinge. Entspannung in den Alltag einzubauen, braucht dann häufig gar nicht so viel Zeit. Eben vorhin habe ich schon davon gesprochen, dass wir die Angehörigen einbeziehen. Mhm. Auf jeden Fall den Partner oder die Partnerin. Manchmal kommen auch die Kinder mal dazu zur Therapie. Auch das, wenn sie älter sind, kann ein Thema sein. Und dann gibt es eben verschiedene Gruppentherapien, auch eben zu den einzelnen Problemstellungen, die die Person hat. Im stationären Bereich haben wir auch Therapien, bei denen es darum geht, dass man nicht immer nur leisten muss, zum Beispiel kreative Angebote, wo vieles wieder aktiviert wird, was vorher verschüttet war. Auch darum geht es sehr häufig.
Für uns Laien ist manchmal noch schwierig zu verstehen. Die sagen, Muster erkennen, Muster besprechen. Was passiert denn, wenn ich die erkenne? Man hat so das Gefühl, okay, ich weiß es jetzt, aber was passiert denn, dass es nachher besser wird?
Das ist natürlich ein längerer Prozess.
Das ist ganz etwas Starkes, oder die Muster?
Unbedingt. Und das ist auch nicht so, dass man die einfach von einem Mal auf dem anderen Mal verändern kann. Aber wenn der Leidensdruck natürlich so groß ist und ich das dann mit verschiedenen Beispielen anschaue und dann auch im Alltag selber mal probiere und erfahre, wie es ist, wenn ich diesem Muster nicht nachgehe, dann erfahre ich, dass das so zu einer Entlastung kommt. Und häufig komme ich dann auch mal wieder in die alten Muster zurück. Aber ich habe eben gelernt, das zu beobachten und kann das dann selber wieder verändern. Das ist diese Selbstwirksamkeit, die wir versuchen zu fördern, die die Patienten und Patientinnen am Ende der Therapie dann für sich entwickelt haben.
Bereits angetönt, Medikamente kommen unter Umständen auch zum Einsatz. Das ist ja immer so etwas, wo man vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste hat. Wie funktionieren Medikamente?
Also es gibt gerade beim Burnout auch viele Patienten und Patientinnen, die kein Medikament bekommen oder auch keins wollen oder wo auch die Indikation vielleicht gar nicht vorhanden ist. Das, worunter sehr, sehr viele leiden, sind Schlafstörungen. Und Schlafstörungen über längere Zeit können einfach auch ein Teufelskreis sein, dass man noch dünnhäutiger ist, noch empfindlicher ist. Und da kann zum Beispiel ein Medikament, was nicht abhängig macht, über eine gewisse Zeit eine deutliche Entlastung bringen. Das ist zum Beispiel etwas, was viele dann auch als sehr positiv wahrnehmen. Wir arbeiten auch mit der mit Antidepressiva, von denen wissen wir, dass sie vor allem die Neuroplastizität erhöhen, also dass ich auch wieder neue Dinge lernen kann, dass ich auch auf der Symptomebene wieder etwas freudvoller bin, etwas weniger dünnhäutig bin. Und das ist oft eine sehr gute Kombination mit der Psychotherapie. Aber es ist kein Obligatorium, dass ich das einnehmen muss. Und da ist es so, dass wir das mit dem Patienten gemeinsam besprechen, die Vor- und die Nachteile. Und sie können es ausprobieren, aber sie müssen das nicht.
Wie machen wir aus jemandem, der perfektionistisch war, über Jahrzehnte plötzlich ein Mensch, der eine gesunde Distanz bekommt zu sich selber und zu seiner Art Mutter oder Vater zu sein?
Das ist eine große Herausforderung und das wird sicherlich nicht auch eine Person werden, die total laissez-faire sein wird am Ende. Es geht dann vor allem zu schauen, wo ist der Perfektionismus angebracht und wo führt er zu Leid bei mir? Das muss ich erstmal für mich erkennen. Und dann kann ich mit kleinen Experimenten mal versuchen, wie das ist, aus dieser Rolle auszusteigen und mal etwas, sagen wir, die Fünfe gerade lassen, zu lassen. Oder ein bisschen im Graubereich unterwegs zu sein, nicht nur im Schwarz-Weiß-Bereich. Und dann können Patienten das erst entlastend empfinden. Und gerade jetzt, wenn wir solche Situationen haben wie Eltern-Burnout, macht es Sinn, auch auf der existenziellen Ebene ein bisschen zu schauen, was ist mir wirklich wichtig. Und wenn ich weiß, was ist mir wirklich wichtig, dann kann ich vielleicht in Dingen, die mir nicht so wichtig sind, in Angelegenheiten, die mir nicht so wichtig sind, auch dann ein bisschen meinen Perfektionismus reduzieren.
Es ist ein organisatorischer und als Perfektionist habe ich vielleicht das auch noch im Hinterkopf oder als sehr pflichtbewusster Mensch. Es ist eine organisatorische Herausforderung, wenn ich ein Eltern-Burnout habe. Wird mir da irgendwie geholfen?
Also wir gucken immer auch die soziale Situation an. Und wir haben auch eine Sozialberatung, wo wir mit Patienten und Patientinnen schauen, wie es da Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Häufig ist es dann schon, dass die Unterstützung eher aus dem familiären Bereich sind oder von Freunden oder Freundinnen. Natürlich vor allem auch vom Partner oder Partnerin. Aber wir schauen auch übergeordnet an, was es an Optionen gibt. Und meistens findet man da auch Möglichkeiten.
Wie lange braucht es, bis ich aus dem älteren Burnout raus bin? Beim Arbeitsburnout wissen wir, das kann sehr lang gehen. Wie sieht das beim älteren Burnout aus?
Also ein Elternburnout ist meistens mindestens genauso stark in der Symptomatik wie ein arbeitsbezogenes Burnout. Und es hängt sehr stark auch davon ab, wann ich mit der Therapie beginne, in welchem Zustand ich schon bin. Wir wissen aber, dass wir eigentlich, wenn wir eine intensive Therapie machen, und ich sehe im Moment jetzt vor allem im Hinterkopf, denke ich vor allem an die stationären Therapien, dann haben wir eigentlich nach 6 bis maximal 8 Wochen doch eine sehr deutliche Verbesserung. Und die meisten können dann auch wieder in ihren normalen Alltag einsteigen. Häufig noch mit Unterstützung, ganz sicher auch noch mit weiterer Therapie. Aber das ist schon eine Phase, in der sehr viel entwickelt werden kann.
Wie groß ist die Rückfallquote?
Dafür gibt es ganz wenig Daten. Wir selber haben Patientinnen und Patienten, nicht nur mit Elternburnout, sondern generell mit Burnout, über einen Zeitraum von durchschnittlich 7 Jahren untersucht, haben geguckt, was aus denen geworden ist. Die meisten von denen brauchten keine stationäre Therapie mehr. Sie hatten immer mal wieder manche schon auch Krisen, konnten aber dann auf das zurückgreifen, was sie gelernt haben. Also es gibt da schon eine gute Prognose und es gibt da viel Hoffnung.
Professor Dr. Katja Katapan, zum Schluss, was würdet ihr einer Mutter oder einem Vater sagen, der jetzt gerade denkt, ich liebe meine Kinder, ich liebe mein Kind, aber ich kann einfach nicht mehr?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, professionelle Hilfe anzunehmen. Zuerst kann man zum Hausarzt gehen. Der hat meistens auch dann die Adressen, an die man sich wenden kann. Und ich würde schauen, dass ich mich auf das fokussiere, was mir wirklich noch wichtig ist. Also wirklich auch von bestimmten Erwartungen, die ich habe, ein bisschen Abstand nehmen und ein bisschen entspannter versuchen, in das Leben zu gehen.
Danke vielmals für den Besuch und für Ihre Ausführungen.
Seelenfunke, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg. Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.